gestellt mit dem, was in Baden-Württemberg gelaufen ist. Wir haben seit 3 Jahren etwa einen Arbeitskreis Berufsverbote. Wir haben in der grün-roten Wahlperiode versucht, die Themen Rehabilitation, materiell, Entschuldigung mit unserer Landesregierung hinzukriegen. Gespräche liefen so lange, bis der vom ehemals vom Berufsverbot betroffene Ministerpräsident dies als seine Jugendsünde bezeichnete und damit auch in der grünen Fraktion kein Blumentopf mehr zu gewinnen war.
Wir müssen noch anmerken, es war ja so, dass also die Initiative, die sich gegründet hatte, ja um 2012, Klaus Lips war einer der Betreiber, die hatte sich ja dann vergrößert. Und es ging also in der Hoffnung, dass diese Landesregierung mit Grün und Rot jetzt doch endlich mal hier in der Frage Berufsverbot was unternehmen. Da wurde ja dann doch dieser runde Tisch eingerichtet und es kam ein Treffen, da wurde auch geduldig angehört, was die einzelnen Betroffenen so zu erzählen hatten und es war wohl auch sehr aufschlussreich, aber leider ist nicht mehr passiert. Es wurde dann von wissenschaftlicher Aufarbeitung gesprochen und es war dann auch Lothar Letsche, der hatte zum Beispiel genau, der Lothar hatte ja auch noch dem Herrn Ministerpräsidenten damals bei der GEW der Landesversammlung die Duckmaus überreicht. Und nur hieß es dann von Seiten des Ministerpräsidenten, naja, also eine allgemeine Entschuldigung kann gar nicht für alle stattfinden, weil nicht ein jeder und eine jede den Prozess bis zum Ende geführt hat. Und man weiß ja nicht, vielleicht gab es dann doch welche, wo vielleicht doch irgendwie ein Verstoß gegen das Grundgesetz war.
Dann ein Satz von mir. Ich will mit den Rektorinnen und Rektoren der pädagogischen Hochschulen, mit denen ich in gutem Kontakt bin, versuchen hinzukriegen, dass das Thema eine Rolle in der Lehrerausbildung spielt, weil ein Thema war, dass die jungen Leute überhaupt nichts von Berufsverboten wissen, Zivilcourage zu einem Fremdwort wird und dass wir auch 1968, was sich nächstes Jahr dann zum 50. Mal jährt, als Anlass nehmen wollen, um das Thema intensiver aufzuarbeiten.
Vielen Dank, Doro und Gerinde. Jetzt für Bayern der Kollege Friedrich Semmelbeck. Friedrich.
Okay, gerne. Also wir haben uns nur mit den ganz aktuellen Auseinandersetzungen in Bayern beschäftigt. Wir haben eine ganze Menge von älteren Kollegen da gehabt, die alle Berufs- und ich auch noch Ausbildungsverbot rechtzeitig beschäftigt und gekriegt haben. In Bayern gibt es einen Fragebogen, 2 Seiten, zur Prüfung der Verfassungstreue von 1991. Unsere Aufgabe des GEW ist es, diesen Fragebogen endlich wegzukriegen. Es ist das einzige Bundesland, wo nach unserer Meinung dieser Fragebogen benutzt wird. Diesen Fragebogen wird nach extremistischen Organisationen gefragt, wo man mitgearbeitet hat oder mitarbeitet. Im Anhang dazu gibt es ein fast 5-seitiges Papier, wo der bayerische Innenminister die Organisationen aufschreibt, die er für extremistisch hält. In der Verkündigung der Staatsregierung steht aber drin, dieses Ding dazu, um festzustellen, wer verfassungsfeindlich ist, ein völlig anderer Begriff. In der Diskussion in unserer Gruppe halten wir beide Begriffe für Kampfbegriffe der Rechten, weil diese sind nicht durchs Grundgesetz gedeckt. Im Grundgesetz steht drin, wenn eine Partei verfassungswidrig ist, dann ist sie zu verbieten. Wir haben uns das NPD-Urteil kurz angeguckt und wenn eine Organisation verfassungswidrig ist, hat der Innenminister zu verbieten. Das tut er nicht, sondern er schreibt eine Liste auf, was er für extremistisch hält und zwingt einen, diesen Fragebogen auszufüllen. Kerem hat ja erzählt, dass er es gemacht hat. Ich habe einen ganz kleinen Vertrag an der Uni, ich habe es nicht gemacht. Da musste ich einer Anfrage, da steht auch da drin, an das Landesamt für Verfassungsschutz zustimmen. Und große Schande für mich, sie haben mitgeteilt, es liegt nichts gegen mich vor, obwohl ich 10 Jahre gegen den Freistaat geklagt habe.
Schönen Dank, Friedrich. Jetzt für Hamburg.
Kolleginnen, liebe Kollegen, Friedrich Gehn als stellvertretender Vorsitzender Landesverband Hamburg. Wir haben diverse Dinge diskutiert. Ich möchte jetzt nur auf das eingehen, was wir im Landesverband noch vorhaben. Tatsächlich ist das in 5 Tagen eine halbtägige Veranstaltung zum Thema Berufsverbote. Diese Veranstaltung ist dreigeteilt. Vielen Dank. Im ersten Teil werden wir uns wirklich ganz ausdrücklich mit den Leuten beschäftigen, die damals betroffen waren. Das war in Hamburg natürlich auch eine gewisse Anzahl.
Ich war auch betroffen. Ich gehöre zu den Berufsverbotsopfern, 7 Jahre. Und deshalb ist es auch ein bisschen aus meiner Idee entstanden, dass wir mal wieder was machen müssen in Hamburg, bevor wir nicht mehr zur Verfügung stehen, diejenigen, die das noch wissen. Ich gebe jetzt weiter an Frederik.
Genau, szenische Lesung unter anderem im ersten Teil, wo Leute wie Jutta aus ihren eigenen Protokollen vorlesen. Zweiter Teil, und zwar auch wichtig, die Überlegung, wie kriegen wir jüngere Leute, also nicht nur die Betroffenen, sondern ich sag mal meine Generation mit 41 dazu, sich damit zu beschäftigen. Deswegen das Thema Aktualität, da haben wir wenig überraschend Kerem Schamberger auch schon vor der Bundesebene angefragt. Der ist in 6 Tagen bei uns in Hamburg.
Wir machen die Veranstaltung zusammen mit den Studierenden des Fachschaftsrats Jura an der Universität Hamburg. Und da sind auch Vertreter hier. Und das finde ich ganz toll, mit der jungen Generation das gemeinsam zu machen.
Der dritte ganz zentrale Teil ist die Forderung an unsere hamburgische Politik. Die hat nämlich während der letzten 45 Jahre nichts gemacht in Richtung Rehabilitation, Entschuldigung etc. Vorbild Niedersachsen, ganz klar. Wir haben da eine Podiumsdiskussion mit Mitgliedern unserer Bürgerschaft, also unseres Parlamentes, wo wir dann konkret mit denen auch darüber reden wollen, inwiefern in Hamburg eine Entschuldigung etc. möglich ist. Wir werden damit das Thema auch noch nicht abgeschlossen haben, denn in den letzten Monaten kam raus, dass das Thema, ich nenne es natürlich Unvereinbarkeitsbeschlüsse, eins ist, das auch noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen wissen wir jetzt schon, wir haben ungefähr 25 Fälle in Hamburg mittlerweile recherchiert, einige Namen schon rausgefunden, sprich wir werden 2018 eine Veranstaltung folgen lassen, wo wir ganz gezielt gewerkschaftsintern uns auch nochmal, insbesondere ich dann für den Landesverband Hamburg, das nochmal sagen werde, was der Hauptvorstand 2012 beschlossen hat. Wir entschuldigen uns bei den Leuten, die von den Unvereinbarkeitsbeschlüssen betroffen waren. Das werden wir in Hamburg mal ausdrücklich auch öffentlich dann machen. Vielen Dank.
Schönen Dank an die Hamburger Kolleginnen und Kollegen. Für Hessen waren Ulrike Noll, Silvia Gingold und Nina Ulbricht da, und Ulrike berichtet euch.
Ja, unser Bündnis besteht jetzt in Hessen seit 1,5 oder 2 Jahren etwa und besteht aus IG Metall, Verdi, GEW und VVN BDA. Wir machen gemeinsam viele Veranstaltungen, haben die Wanderausstellung, die an ganz vielen Orten in Hessen stattfindet, und machen auch sonst viele Aktivitäten. Unsere Ziele, die wir uns jetzt so gefasst haben, dass es wichtig ist für uns jetzt zu versuchen, noch weitere Gruppen ins Bündnis reinzuholen, um die Öffentlichkeitsarbeit auf jeden Fall noch zu erweitern. Uns wird es auch ein Anliegen sein, verstärkt junge Leute für das Thema zu gewinnen, mit den Themen die Rolle des Verfassungsschutzes und die NSU-Affäre. Und ja, dass es uns einfach auch gelingen muss, Doro Moritz schon gesagt hat, das Thema irgendwie in die Schulen zu tragen. Wir machen das zurzeit mit unserem hessischen Lehrerbildungswerk. Das heißt, wir vermitteln Zeitzeuginnen und Zeitzeugen an interessierte Lehrkräfte, die dann in die Schulen gehen oder die sich bereit erklären, bei so einer Wanderausstellung Schulklassen zu führen. Ansonsten haben wir auch immerhin, also wir erreichen auch, also wir merken jetzt, dass wir auch wirklich die Öffentlichkeit erreichen und im Kleinen auch immer wieder Erfolge erzielen. Zum Beispiel hat sich das Studierendenparlament in Marburg schon mit dem Thema befasst und Beschlüsse dazu gefasst. Und ja, jetzt ist zum Beispiel ganz aktuell im letzten Monat, hat ein junger Kreistagsabgeordneter in der Wetterau sich für die Rehabilitierung einer Berufsverbote-Betroffenen eingesetzt, also für die Barbara Degen, falls jemand das was sagt. Das ist jetzt ganz neu und ich finde das ganz toll, wie unsere Arbeit dann doch jetzt wirklich Früchte trägt und auch in die Regionen und in die lokalen Gruppen vor Ort aufgenommen wird.
Schönen Dank. Ulrike, für Niedersachsen ist der Eberhard da. Hinter dir steht das.
Danke. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ausgangsfrage bei uns war, wie haben wir das geschafft hinzukriegen, dass wir jetzt die Landesbeauftragte haben mit ihrem Auftrag, wo es um die Rehabilitation geht, auch um die Frage, gibt es einen Entschädigungsfonds oder dergleichen. Und wir haben es geschafft, dass 1990 die Berufsverbote und die Regelanfrage abgeschafft worden sind. Das eine ist, wir hatten eine besonders starke Notwendigkeit, tätig zu werden, denn in Niedersachsen war die Landespolitik von der CDU äußerst rechtsradikal, antikommunistisch und nicht legalistisch orientiert. Das lag auch daran, dass die SRP, die in dem Verbotsprozess den Vorläufer gegeben hatte, um das zu legitimieren, einen Anteil hatte bis 25, also bis ein Viertel der Stimmen bei den Landtagswahlen. Die CDU hatte in den 50er Jahren überlegt, gemeinsam mit denen eine Koalition zu bilden. Dann traten die SRP-Leute in die Partei an, die nachher DP hieß, Deutsche Partei. Und die haben dann ein Parteienbündnis mit der CDU gebildet. Das ist der Hasselmann-Flügel der niedersächsischen CDU, der dann auch Generalsekretär war. Die waren nicht nur antikommunistisch, die waren antisozialistisch bis in die Wolle gefärbt, waren gegen die Entnazifizierung und die haben alles getan, um die Altnazis in Amt und Würden zu lassen, auch in allen Ministerien. Und die waren die radikalsten Berufsverbieter, also dann auch unter Albrecht, dem Vater dieser Verteidigungsministerin, die haben also sehr radikal die Berufsverbote durchgeführt und es ist uns dann gelungen, aber unter einer Erfolgsbedingung, im Parlament und in der Öffentlichkeit, in der Zusammenarbeit GEW, DGB und Berufsverboteinitiativen zu einer kontinuierlichen Arbeit zu kommen. Dazwischen lag aber eine Hürde. Wir hatten nämlich in den DGB-Gewerkschaften, und das wird oft vergessen, diesen Beschluss des DGB-Bundes, unter Einschluss der GEW unter Frister, der hieß die notwendige Abwehr von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst. Und als ich aus Hessen, aus Marburg nach Niedersachsen kam, da kam ich in eine Bezirksdelegiertenkonferenz, da war der Hauptantrag die notwendige Abwehr von Verfassungsfeinden. Also war es also klar, wir mussten alle die abwählen, aus den Ämtern treiben, uns selber aus der Gewerkschaft ausschließen wollen. Und das war hammerhart. Das waren mehrere Bezirksverbände. Das war die Bedingung, unter der wir überhaupt gewinnen konnten. Das war wirklich, also die härteste Auseinandersetzung in den Gewerkschaften. Und die ging ja zurück. Die wurde ja nicht 72 erst begründet, sondern auf die Reverspolitik von 52. So. Und wir haben schließlich dann erreicht, dass es einen jungen aufstrebenden Anwalt gab in Hannover, der sich dann um die Berufsverbote gekümmert hat mit einem alten Staatssekretär Reichwald, das war dann der Schröder, und der hat dann im Wahlkampf und im Parlament gesagt, wir müssen die Berufsverbote abschaffen. Also seitdem haben wir das geschafft, in der GEW klar Schiff zu machen und sind am Ball. Und seitdem ist es im Landtag immer wieder kontrovers diskutiert zwischen dem rechten Lager und dem, was es vor kurzem noch gab. Als linkem Lager und hoffentlich noch. Darum sind wir frohen Muts, dass wir mit dieser tollen Landesbeauftragten gemeinsam weiter nach vorne gehen in dieser Frage. Von Niedersachsen lernen heißt Siegen lernen.
Vielen Dank, Eberhard. Norbert Müller für Nordrhein-Westfalen. Norbert, komm hierher.
Siegen liegt die Schlacht. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Kurzfassung, es sind vier Punkte, auf die wir uns geeinigt haben. Wir hatten im Februar in Nordrhein-Westfalen eine Veranstaltung zusammen mit dem DGB, wo wir die Ausstellung aus Niedersachsen, nochmal ein großes Kompliment an die Initiative, die diese Ausstellung erstellt hat, die jetzt rumgeht, wo wir die Ausstellung präsentiert haben und aus diesem Anlass eine Veranstaltung mit politischer Unterstützung durchgeführt haben, also die Vertreter von SPD und Grünen waren da und der DGB-Landesbezirksvorsitzende. Und da hatten wir die Zusage bekommen im Februar, dass innerhalb des Landtags eine Initiative auf Rehabilitierung seitens Rot-Grün erfolgen würde. Sie wollten es sogar in die Koalitionsvereinbarung schreiben, aber ihr wisst ja, wie das Wahlergebnis jetzt ist. Die Hoffnung ist nicht groß, dass man da erfolgreich mit sein wird. Wir werden trotzdem als GEW-Landesverband die beiden Fraktionen auffordern, zu ihrem Wort zu stehen und einen entsprechenden Antrag in den Landtag einzubringen, den wir dann politisch begleiten werden. Das ist der erste Punkt, also Rehabilitierung über die politische Schiene. die Forderung deutlich machen. Das Zweite, wir wollen einen Arbeitskreis bilden in Nordrhein-Westfalen gegen die Berufsverbote, so wie es in einigen Landesverbänden schon gibt. Aber gute Anregungen heute hier bekommen, brauche ich nicht weiter auszuführen. Die Zusammenarbeit mit dem DGB und mit den bestimmten Gewerkschaften, die entsprechende Beschlüsse auf ihren Bundesgewerkschaftstagen hatten, das wusste ich gar nicht, die IG Metall und auch Verdi haben einen entsprechenden Beschluss, weg mit den Berufsverboten im Klartext oder Rehabilitierung der Betroffenen. Und das wollen wir uns zunutze machen. Also, aber da auf Landesebene ein Kreis, der entsprechend zusammenkommt, aber GEW-mäßig auch angebunden, selbstverständlich. Das Dritte, entsprechende Veranstaltung im Zusammenhang mit dieser schönen Ausstellung, wo man vielleicht auch an andere Zielgruppen mal eine jüngere Klientel rankommt im Zusammenhang mit Schule, Weiterbildung und so weiter. Da ist ja vieles möglich. Und das Vierte, das darf man nicht vergessen, da haben die Leute aus der Niedersächsischen Initiative nochmal deutlich gemacht, dass es da einen ganz großen Bedarf gibt, also die materielle Solidarität. Genau. Es gab, das habe ich noch in Erinnerung, aus den 70er, 80er Jahren diesen Heinrich-Heine-Fonds. Regelmäßig, wenn man Geburtstage hatte, hat man auch gespendet und einen Freundeskreis eingeladen hat. Also es gibt einen neuen Heinrich-Heine-Fonds und da wollen wir dafür sorgen, dass der auch reich gespeist wird. Danke.
Danke, Norbert. Für Schleswig-Holstein berichtet Gerhard.
Ich bin nun gar nicht im Landesvorstand, sondern wir beiden Ehrenmitglieder des Landesverbandes haben heute das Heft in die Hand genommen. Ich war aber in der Zeit, als die bewegten Zeiten mit den radikalen Erlassen, Berufsverboten und alles, was dazugehört, war ich zufällig Landesvorsitzender. Wir hatten drei Methoden, um zu versuchen, unseren Mitgliedern zu helfen. Die erste Methode war öffentlich, in aller Regel zusammen mit den Oppositionsfraktionen im Landtag, denn nicht weniger scharf als die Regierung Albrecht war im Umgang mit dieser Frage die Regierung Stoltenberg. Das darf man nicht verkennen. Und man darf nicht verkennen, wir hatten zusätzlich im dortigen, damals Kultusministerium genannten Ministerium, hatten wir, Barschow war ja nur im Landtag, aber immerhin, der war schon genug, aber wir hatten dort einen richtigen Kommunistenfresser. Ich nenne seinen Namen nicht, ich will ja nicht, dass er verfolgt wird, ich weiß auch nicht, ob er noch lebt. Und der hat also jeden Fall verfolgt. Sodass wir kamen in Schleswig-Holstein 18.000 Anfragen im Rahmen der Regelanfragen, mehr als 18.000. Und ich glaube, im Ganzen hat es dann maximal 18 Ablehnungen überhaupt gegeben. Also das Erste war, dass wir öffentlich, wir haben 1973 einen Beschluss gefasst, dass dieser Ministerpräsident und Bundeskanzlerbeschluss nach unserer Auffassung verfassungswidrig ist. Zumindest verfassungsfeindliche Ziele verfolgt. Also so kühn waren wir damals. Wir galten damals auch, waren auch nicht so angesehen in der Gewerkschaftsbewegung mit dieser Feststellung. Das zweite Standbein war natürlich, dass wir Rechtsschutz gaben. Wir hatten leider das Problem, dass der Rechtsschutz nur bis zum Bundesverwaltungsgericht reichte. Das hing mit der Sorge, insbesondere der DFU und der DKP zusammen, es könnte weitergehende Folgerungen haben, wenn wir den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Ich habe Verständnis damals dafür gehabt. Es war sehr schade, weil wir dann in einem niedersächsischen Fall mit dem Rechtsschutz der GEW bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen sind. Und das hat für die Betroffene zu einem erheblichen Schadensersatz geführt, den wir allerdings dann auch noch gegen das Land Niedersachsen in zwei Instanzen durchkämpfen mussten. Gut, ich bin ja auch noch für den Rechtsschutz zuständig in der GEW. Kann man sagen, wenn man denn alles gewinnt, dann kostet es auch nicht so viel. Also das war unser zweites Standbein. Das dritte Standbein, wir hatten sehr viel Erfolg mit der sogenannten leisen Diplomatie in Schleswig-Holstein. Ich sage mal so, wenn ein Fall da war und wir hatten noch eine Leiche im Keller, dann haben wir die Leiche eben aus dem Keller geholt, damit einer eingestellt werden konnte. Diese drei Methoden führen dazu, dass wir in Schleswig-Holstein zurzeit keine sehr starken Bewegungen haben. Denn 88 mit der neuen Regierung nach der Barschel-Affäre wurde die Regelanfrage sofort aufgehoben und alle Betroffenen, deren man in Anführungszeichen habhaft werden konnte, also wo man noch wusste, wo die sind, das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, weil die Menschen sich natürlich in 10 Jahren auch umorientieren. die sind auch teilweise umgezogen, in andere Bundesländer gezogen zumindest, wer kriegte ein Einstellungsangebot? Dies allerdings war nicht einfach. Die Rehabilitation darf man sich nicht zu einfach vorstellen, denn eine Regierung, auch wenn sie aus der Opposition kommt, ist an Recht und Gesetz gebunden. Das hat manchmal dazu geführt, dass auch Betroffene enttäuscht waren. Das konnten wir aber auch als GEW nicht verhindern. Und ich, da ich den Landesvorstand nicht vorgreifen will, sage ich jetzt danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, danke Gerhard Jens. Und jetzt Umgang der GEW mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen, Jochen Nagel und Jürgen Schmidt. Ihr hattet den Tisch, Jürgen berichtet.
Ja, hallo. Bei uns waren die Diskussionen durchaus auch von einer ein bisschen Bitterkeit durchzogen. Unvereinbarkeitsbeschlüsse heißt ja auch Entzug der gewerkschaftlichen Solidarität. Das sollte man an dieser Stelle auch nicht schweigen. Wie gesagt, das war so auch ein bisschen im Subtext deutlich zu spüren, auch emotional zu spüren. Wir haben verschiedene Berichte gehört aus einigen Landesverbänden. Es ist deutlich geworden, dass die Rehabilitierungsmaßnahmen auf Landesverbandsebene und regional sehr unterschiedlich laufen. Deutlich geworden ist auch, sollte man auch nicht verschweigen, dass das auch abhängig davon ist, an welcher Stelle das K im Namen der Partei war, die da betroffen war. Also da gab es auch in einigen Landesverbänden Unterschiede, ob man zur KPDML oder zur DKP oder die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen gehört. Auch das war unterschiedlich in den Landesverbänden, das gehört auch zu der Geschichte dazu. Wir haben auch festgestellt, dass es teilweise noch in den Kreisverbänden nicht so richtig angekommen ist, dass die Kolleginnen und Kollegen wieder da sind, wieder eingetreten sind und sie fühlen sich auch so ein bisschen alleine gelassen, gerade auch so auf so einer regionalen Ebene. Ist das wohl anscheinend notwendig, dass wir da als GEW auch noch ein bisschen mehr machen? Und ja, Willkommenskultur ist ein blöder Begriff, der passt in den Zusammenhang auch überhaupt nicht, das ist mir klar. Gleichwohl müssen, glaube ich, die Kolleginnen und Kollegen, die da wiedergekommen sind, teilweise vor langen Jahren schon willkommen geheißen werden. Es muss klar sein, dass sie wieder da sind und dass sie wieder zu uns gehören. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Geschichte muss aufgearbeitet werden. Uns ist auch klar geworden, dass das keine Geschichte ist, die abgeschlossen ist, sondern die immer noch wieder zu Diskussionen führt und die auch weitergeht. Wir haben auch darüber berichtet, das war so unter anderem mein Part, dass wir im geschäftsführenden Vorstand auch beschlossen haben, eine Kommission zur Rehabilitierung der von Unvereinbarkeitsbeschlüssen Betroffenen eingerichtet haben. Die Kommission besteht aus den Kollegen Britta Göbel, Jochen Nagel und mir. Wir werden uns damit beschäftigen, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Anliegen, die wir haben, auch wie wir einen Fonds einrichten, über den der Hauptvorstand dann auch eine Aufwandspauschale für entgangene Rechtsschutzleistungen leisten kann. Also auch wir werden da Finanzen zur Verfügung stellen. Unklar ist, in welcher Form wir das machen können. Es ist auch klar geworden, dass einige der Anwesenden unter sehr schwierigen finanziellen Verhältnissen leben und wir haben auch so Fragen schon mal andiskutiert und oder problematisiert, muss man sagen. Wir haben da noch keine Lösung dafür, dass man nicht sozusagen von der GEW Geld quer über von Unvereinbarkeitsbeschlüssen zur Subventionierung der Sozialkassen verwendet. Also das wäre an der Stelle nicht angemessen oder kürzer gesagt. Das Geld muss dann auch ankommen und darf nicht irgendwo anders wieder abgezogen werden. Wir haben, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir als diese Kommission wahrnehmen müssen. Wir wollen Fälle aufarbeiten, wir wollen sie auch dokumentieren, wollen sie, wenn es geht, dann irgendwann auch der wissenschaftlichen Theoriebildung zuführen, aber auf jeden Fall ist das vielleicht als Abschluss von mir die ganz herzliche Bitte, dass ihr euch an uns wenden könnt. Wir sind darauf angewiesen, auch die Fälle zu bekommen. Wir wollen ja auch dokumentieren. Danke.
Ja, schönen Dank, Jürgen. Und damit habt ihr ja die Neuigkeit gehört mit unserer Kommission, die wir gebildet haben. Gitta Göbel, machst du nochmal auf für alle, bitte, Gitta? Ja, steh mal hier, ja, weil wir haben hier Säulen. Gitta Göbel aus Schleswig-Holstein, ehemals Mitglied der Schiedskommission, Jochen Nagel, Landesvorsitzender Hessen noch, und Jürgen, wir haben die drei in die Kommission berufen. Bundesweite Initiative 40 Jahre radikalen Erlass, da berichtest du.
Ja, letzten 3. Juni, ich fasse mich ganz kurz. Wir haben einfach mal kurz vorgestellt, was die Bundesinitiative gemacht hat, wie sie entstand, wie sie sich selbst gebildet hat im Vorfeld des 40. Jahrestages und was draus geworden ist. Und das ist doch ganz beachtlich. Heute die 2. Konferenz, die die GEW ausrichtet. Richtig gut, und wir haben 6 bundesweite Konferenzen mittlerweile im Laufe der Jahre durchgeführt. Und aus dem Gedanken, wir können doch den 40. Jahrestag nicht einfach verstreichen lassen, ist jetzt das hier geworden. Das macht uns ein bisschen stolz. Und wir haben. Wir werden das weitermachen. Klaus schreibt weiter Zwischenberichte und wir treffen uns von Zeit zu Zeit und machen weiter Konferenzen. Jetzt aber die Frage, was für eine Aufgabe, was für einen Auftrag haben wir für die Zukunft, selbstgestellten Auftrag, haben wir darüber diskutiert. Das eine ist, dass, was auch schon angesprochen wurde, dass wir auch mit, vor allem mit Hilfe der GEW versuchen werden, solange es uns noch gibt, uns als Zeitzeugen anzubieten und Schulen, Hochschulen, Einrichtungen zu finden, die einladen. Wir könnten dazu schauen, dass wir eine Liste derer zusammenstellen, die dazu bereit sind, weil das will und kann und so nicht jeder machen. Dass wir darauf hinweisen, auch auf die Materialien, die es gibt. Also die Ausstellung ist jetzt schon mehrfach genannt worden, sie ist wunderbar, aber sie kann und wird auch noch ergänzt werden, beispielsweise um die Problematik der Fälle, der Bundesfälle, also Post, Bahn bis hin zu Friedhofsgärtner und auch der speziell der Entlassung von wirklich Menschen, die jahrelang schon gearbeitet haben und die dann sehr elend zum Teil eingegangen sind. Also da bedarf die Ausstellung auch noch einer gewissen Ergänzung. Wir machen auch noch aufmerksam auf den Film, den ZDF Info vor exakt einem Jahr ausgestrahlt hat, mit Klaus Lipp, Silvia Gingold und Lothar Letsche, Kommentar auch von Dominique Rigol und von dem ehemaligen Kultusminister, bayerischen Kultusminister Herrn Mayer. Ja, ein sehr, sehr guter Film. Es gibt ihn dort hinten zu erwerben als DVD für den privaten Gebrauch. So, worauf wir uns für die Perspektive Überlegungen gemacht haben noch, ist, dass wir eben, wurde auch schon gesagt, das Jahr 2018 als 50 Jahre 68 auch als Aufhänger nehmen, so wie es in Heidelberg schon geschehen ist, dass man eben die Berufsverbot, die radikalen Erlass-Thematik als einen Teilaspekt der 68er-Bewegung und der Auswirkungen nimmt. Und ein Gedanke, den wir jetzt andiskutiert haben, ist der, ob wir den sogenannten Verfassungsschutz vielleicht mit einer Woge von Anfragen bezüglich seiner, der Unterlagen, die da noch bestehen bei den ehemals Berufenen, überschwemmen. Das wird sicherlich allzu viel Neues bringen. Die meisten, die es gemacht haben, kriegen ja gesagt, es gäbe nichts. Aber vielleicht ist das doch auch eine Möglichkeit, auch damit dann wieder noch in die Öffentlichkeit zu gehen. Solche Gedanken, und wenn ihr weitere habt, bitte lasst es uns wissen, auch was aus den Ländern kommt, und ja, wir versuchen es dann bundesweit irgendwo umzusetzen. Danke.
Vielleicht ganz kurze Anmerkung, dass die Möglichkeit gibt es schon sehr einfach über das Internet, über datenschmutz.de, also nicht Datenschutz, sondern datenschmutz.de, kann man ganz einfach diese Anfragen bei den entsprechenden Landesämtern und Bundesämtern stellen.
Danke. Also Info über Datenschmutz. Jetzt Grußverbote in der Türkei und Solidarität mit türkischen Kolleginnen und Kollegen.